und herzlich willkommen zu Folge 3 in unserer zweiten Staffel des Public Interest Podcasts, in der es um die Themen Open Source und Nachhaltigkeit geht. Wir reden heute mit Sebastian und Andi vom Projekt Fairtronics und vom Verein Verlötet. Fairtronics wurde im Jahr 2019 und 2020 vom Prototype Fund gefördert und es handelt sich dabei um eine Software, die dabei hilft, Menschenrechtsverletzungen in der Produktion von Elektrogeräten zu identifizieren. Der Verein Verlötet, der setzt sich ganz allgemein für soziale Gerechtigkeit in den globalisierten Lieferketten der Elektronikbranche ein und nutzt dafür unter anderem eben diese Software Fairtronics. Es ist ja bekannt, dass Hardware beim Thema ökologische, aber auch soziale Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und nicht immer einen guten Einfluss hat. Für Smartphones und andere Geräte werden beispielsweise ja selten Erden benötigt und der Abbau und die Verarbeitung von diesen seltenen Erden passieren leider oft unter nicht menschenwürdigen Bedingungen. Und das ist nur eins von zahllosen Beispielen aus diesem Bereich, wie wir gleich sehen werden. Mit Sebastian und Andi freuen wir uns, zwei Experten zum Thema zu Gast zu haben und sind gespannt, was sie uns gleich alles berichten. So, hallo und ganz herzlich willkommen an Sebastian und Andi, die wir heute beim Public Interest Podcast begrüßen dürfen. Wir freuen uns sehr.
Ja, schön hier zu sein. Danke.
Ja, freut mich auch sehr.
Und zu Beginn würden wir euch gerne noch mal bitten, euch selbst vorzustellen, zu sagen, wer ihr seid und was ihr macht. Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ihr wurdet vom Prototype Fund gefördert. Aber vielleicht könnt ihr noch genauer sagen, wofür eigentlich und was ihr jetzt macht.
Ja, ich bin Sebastian. Ich bin Informatiker, spezialisiert auf Computerlinguistik. Ich bin Teil von einem Verein namens Verlötet und dieser Verein Verlötet, aus dem ist das Projekt Fairtronics hervorgegangen, mit dem wir vom Prototype Fund gefördert wurden. Verlötet beschäftigt sich mit fairer Elektronik, fairer IT, was man sich so vorstellen kann wie Fairtrade-Gedanken übertragen eben auf Elektronik. Also man möchte sicherstellen, dass die Geräte unter fairen Bedingungen produziert werden, ohne Ausbeutung, ohne dass Menschen dabei zu Schaden kommen. Das ist eben in der Elektronikindustrie nicht gang und gäbe, leider. Und Verlötet arbeitet eben dran. Und Fairtronics ist für Verlötet unter anderem eben ein Weg, um diesem Ziel näher zu kommen. Nämlich Fairtronics soll einem etwas über elektronische Geräte erzählen, also darüber, was für Bestandteile da drin sind und was für Risiken damit einhergehen und wo auf der Welt diese Risiken sich manifestieren können. Ich habe Fairtronics mitentwickelt, zusammen mit Andi auch. Und dann waren noch weitere Menschen daran beteiligt.
Ja, gerne. Ich bin Andreas Fritsch oder Andi. Ich bin Doktorand am KIT, Karlsruher Institut für Technologie, da im Bereich angewandte Informatik. Beschäftige mich da mit nachhaltigem Geschäftsprozessmanagement, also arbeite an Werkzeugen, die Unternehmen helfen sollen, Nachhaltigkeit oder die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten zu verstehen und dann auch, also besser zu verstehen und dann entsprechend verbessern zu können. Ziel ist eben, insbesondere Daten so bereitzustellen, dass sie auch in Unternehmen oder wenn wir an Informatik denken, in den Informationssystemen in Unternehmen genutzt werden können. Und da bin ich eben schon vor Jahren, jetzt glaube ich noch bei meiner Masterarbeit, auf Verlötet zugegangen, weil die so für mich die einzigen waren, die im Bereich oder eine der wenigen Initiativen waren, die so sich für das soziale Thema eben engagiert haben. Und bin seither da mit Sebastian und Verlötet im Austausch und darüber dann auch die Zusammenarbeit in dem Fairtronics-Projekt.
Vielen Dank. Also ich halte jetzt nochmal kurz fest, also der Verein Verlötet, das ist also quasi euer Freizeitprojekt, da engagiert ihr euch in eurer Freizeit und dieses Projekt Fairtronics war dann aber sehr eng angebunden an diesen Verein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber könnt ihr noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was Fairtronics eigentlich ist?
Okay, mache ich gerne. Und zwar ist Fairtronics eine Software, die man einfach im Webbrowser aufrufen kann. Fairtronics soll einem helfen, ein elektronisches Gerät zu analysieren. Das heißt, wenn man jetzt auf die Fairtronics-Seite geht, dann sieht man da zum Beispiel ein Beispielprodukt. Das ist eine Computermaus, eine faire Computermaus. Die haben wir eben auch hergenommen als unser Beispiel, um die Software zu demonstrieren. Man kann die anklicken und sieht dann eine Liste aller Teile, die in dieser Maus drin sind. also die elektronischen Komponenten. Na, da ist ein Chip drin, der die Maus steuert und der die Kamera enthält und so. Da ist ein LED drin, da ist eine Leiterplatte drin, da sind ein bisschen Drähte drin, ein Kabel hängt dran und so weiter. Das ist da genau auf dieser Platine. Da sind eben nochmal einzelne Bauteile drauf, wie Kondensatoren und so weiter. Davon sieht man eine Liste und dann kann man einen Bericht aufrufen. Und dieser Bericht bricht einem quasi die Rohstoffe runter, all dieser Komponenten. Also ich kann pro Komponente sehen, welche Materialien sind da enthalten. Also wie zum Beispiel Kupfer ist in den Drähten drin, Zinn ist als Lötzinn auf der Platine drauf. Und dann kann ich zu jeder Komponente, oder das sind genau, die Komponenten werden auf die Rohstoffe abgebildet. Und dann kann ich zu jedem Rohstoff sehen, in welchen Ländern auf der Welt wird denn dieser Rohstoff abgebaut und zu welchen Anteilen. Und dann wird das wiederum aufgeschlüsselt auf menschenrechtliche Risiken. Also da gibt es Impacts wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, nicht ausreichende Bezahlung und so weiter, was so gängige Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen gibt, die man auf der Welt so findet in globalen Lieferketten. Und Petronix hilft einem sozusagen, den Zusammenhang herzustellen zwischen den Bestandteilen dieses Produkts und diesen Menschenrechtsverletzungen, die über die Welt verteilt zu passieren. Die Idee an Petronix ist dann, dass wenn ich zum Beispiel selber ein Elektronikprodukt baue oder entwerfe oder auch einfach nur analysieren möchte, dass ich dann die Komponenten, die in dem Produkt drin sind, in Petronix eingeben kann und eben genauso einen Bericht bekomme. Und aus dem Bericht kann ich dann ein paar Sachen herleiten. Zum Beispiel gibt es Rohstoffzertifizierungen. Ja, Gold kann man zum Beispiel, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, auch mit einer Fairtrade-Zertifizierung kaufen. Da gibt es zum Beispiel die Firma Fairphone, die verwendet das tatsächlich in Elektronikgeräten, ist aber eine absolute Ausnahme. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Elektronikgerät fairer machen möchte, dann kann man sich bemühen, dass eben Fairtrade-Gold in die Lieferkette von diesem Produkt reinkommt. Und solche Sachen zu analysieren, wo sind denn jetzt eigentlich die Knackpunkte, die Hotspots an meinem Produkt, dafür ist Fairtronix da.
Ja, vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, zusammenfassend, Sebastian hat auch so die ganze Komplexität, die da irgendwie drin steckt, deutlich gemacht in dem ganzen Thema. Und so unsere Vision, sage ich mal, ist, das Ganze auch runterzubrechen oder möglichst einfach zu machen, in dem Sinn, dass ich gebe irgendwie eine Teileliste rein, ich gebe eine Stückliste rein für ein Produkt und krieg dann schon mal eine erste Analyse, mit der ich schon die schwerwiegendsten Problemfelder erkennen kann. So, ich sag mal, das ist die Idee, mit der wir gestartet sind, mit der wir auch bei Prototype Fund gearbeitet haben und so einen ersten Prototyp entwickelt haben. Genau, aber das ist einfach auch ein riesiges Feld und irgendwie so ein bisschen wie so ein Kaninchenbau, in den wir da einsteigen und auch immer tiefer einsteigen in die ganze Komplexität und in das Sammeln von Daten für verschiedene Aspekte. Allein schon die Materialzusammensetzung von den einzelnen Komponenten ist eine riesen Baustelle, an der wir jetzt nach der Prototype Fund Förderung jetzt auch tiefer eingestiegen sind.
Ja. Okay, voll spannend. Ich hätte jetzt an sich als nächstes gefragt, welche denn die genauen Charakteristika sind, anhand derer ihr eben diese Sozialverträglichkeit und die Nachhaltigkeit so eines elektronischen Produkts eben bewertet. Aber ich habe das Gefühl, Sebastian hat das gerade schon auch ganz gut aufgegriffen. Es sei denn, ihr sagt jetzt, nein, es gibt noch ganz andere Charakteristika, neben zum Beispiel irgendwie mussten dafür Kinder arbeiten oder so, die ihr auch mit in Betracht zieht.
Also ich kann es vielleicht nochmal umreißen. Also wenn man sich so die allgemeine Frage stellt, okay, wie nachhaltig ist jetzt ein elektronisches Produkt, dann kann einem ja irgendwie viele Aspekte irgendwie in den Sinn kommen. Ja, also wenn man Nachhaltigkeit auch irgendwie breit denkt, ökologisch, sozial, vielleicht, was fällt einem da ein? Der Energieverbrauch von meinem Laptop, der hier pustet. Oder irgendwie, man denkt an Kobaltabbau und die damit verbundene Kinderarbeit. Oder man denkt irgendwie an Elektroschrott, der dann irgendwie auf illegalen Müllhalden landet. Ja, das sind jetzt einfach mal so wild ein paar Beispiele, die einem da vielleicht in den Sinn kommen. Und so die grundsätzliche Frage ist dann eher, wie strukturiere ich das Problem? Oder wie, wo zieht man bei dieser ganzen Bewertung die Grenze? Ja, und so ein Konzept, was wir da sehr sinnvoll finden, ist einfach so im Lebenszyklus eines Produkts zu denken, dass man so verschiedene Phasen aufzuteilen. Rohstoffabbau, eine Phase, Produktion, eine Phase, Benutzung, eine Phase, Recycling, eine Phase. Und da dann für diese verschiedenen Phasen zu schauen, wo sind da Probleme. Und wenn wir von Fairness sprechen und von sozialer Nachhaltigkeit, dann meinen wir dann eigentlich immer zunächst so direkte Auswirkungen auf Menschen. Ja, ökologisch, also wenn wir an CO2 denken, auch das hat Auswirkungen auf uns, wissen wir, haben wir gelernt inzwischen, dass uns das auch betrifft. Aber wenn wir von sozialer Nachhaltigkeit sprechen, dann meinen wir eben direkte Auswirkungen auf Menschen. Also wo sind Menschen direkt betroffen, die an diesem Lebenszyklus beteiligt sind? Und worauf wir uns dann eben fokussieren wieder, aber ne, also es ist aber einfach ein Aspekt, aber der Aspekt, wo wir eben potenziell die größten Herausforderungen sehen und auf den sich auch Verlötet fokussiert, sind die Arbeitsbedingungen beim Rohstoffabbau. Und um es nochmal zusammenzufassen und konkret zu machen, das ist dann Anteil Kinderarbeit in einem betroffenen Land, werden faire Löhne gezahlt, die Fragestellung, Verbreitung an verschiedenen Formen von moderner Sklaverei, Gleichberechtigung als ein Aspekt, Gesundheit, Anzahl von tödlichen Arbeitsunfällen, gibt es Mechanismen für soziale Absicherung und Versammlungsfreiheit, das Recht, Gewerkschaften zu gründen. Das sind so die Aspekte. Wir orientieren uns da an Guidelines, die von einer UN-Organisation rausgegeben werden, speziell für soziale Nachhaltigkeit.
Ich fand da jetzt ganz spannend, als ich mir das angeguckt habe, dass es ja eigentlich so ist, dass es überhaupt die Gewinnung eines Rohstoffs nur dann kein Risiko hat, wenn dieser Rohstoff nicht verarbeitet ist. Also ihr habt ja diese Skala dann, also großes Risiko, mittleres Risiko, geringes Risiko, und kein Risiko gibt's ja auch, also in eurer schematischen Darstellung, nur dann nicht, wenn der Rohstoff nicht vorkommt. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, weil es ja also diese Dramatik ja auch nochmal aufzeigt, wie schwerwiegend diese Verletzungen sind und dass sie ja eigentlich, also chronisch sind. Die kommen ja überall dann vor. Das fand ich sehr, sehr erschreckend, als ich mir das angeguckt habe. Und ich frage mich jetzt, wenn ihr auf Unternehmen oder auf Individuen zugibt, die in diesem, also im Elektronikbereich arbeiten, wie aufgeschlossen sind die denn dann gegenüber euren Erkenntnissen? Also ist ja das eine immer zu sagen, so ja, wir wissen, das ist ein Problem, aber gibt es da auch noch Reaktionen, die darüber hinausgehen?
Also mit Verlötet versuchen wir tatsächlich auch Unternehmen anzusprechen und die so ein bisschen zu motivieren, sich zu engagieren, irgendwie in ihrer Lieferkette mal ein bisschen genauer nachzuschauen und irgendwie ein bisschen Verbesserungen anzustoßen. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt einfach so divers und gemischt, wie halt die Unternehmenslandschaft so ist. So ein Lieblingswort in Deutschland ist ja, aber. Da hört man zum Thema Klimaschutz, hört man irgendwie bei allem, wo irgendwie Veränderungen gefordert werden. Alle finden, dass das ganz wichtig und dringend ist und vieles, was irgendwie wirklich nicht okay ist, wie das so läuft. Aber bitte nicht bei mir selber anfangen. Und das ist halt sehen wir bei uns irgendwie Einzelnen, und das ist bei Unternehmen jetzt irgendwie auch nicht so super viel anders. Und das klingt vielleicht so ein kleines bisschen zynisch, aber andererseits muss man ja auch sagen, für Unternehmen ist es schon nachvollziehbar, dass die sich das schwer vorstellen können, irgendwie Kostensteigerungen auf sich zu nehmen oder jetzt sagen wir mal teure Nachhaltigkeitsprojekte zu starten, wenn dem nicht irgendwie ein erwartbarer, handfester Vorteil gegenübersteht. Ne? Also irgendwas muss dann das Unternehmen am Ende davon haben. Oder ein
Nachteil, wenn man es nicht macht, ne? Also das könnte ja auch eine Lösung sein. Ja, gut, genau.
Natürlich, genau. Oder eben ein großes Risiko besteht, wenn man sich da nicht umschaut, ne? Das eine ist irgendwie, ja, genau. Das eine ist dann irgendwie Engagement, das andere ist vielleicht Compliance, ne? So könnte man es vielleicht sagen, klar. Und das zeigt auch so ein bisschen durchaus die verschiedenen Blickwinkel, die man da so einnehmen kann. Ne? Weil wenn man jetzt auf Risikominimierung bedacht ist, dann macht man vielleicht eher so das Minimum, was dafür notwendig ist. Das ist eigentlich ein ganz anderer Ansatz, als wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt auch irgendwie einen Handabdruck haben. Ich möchte sozusagen auch dazu beitragen, dass sich Dinge verbessern aktiv. Das gibt's ja schon auch, ne? Also solche Unternehmen gibt's. Es ist jetzt, ehrlich gesagt, viele Elektronikhersteller sind halt auch eher so industriell geprägt. Das ist jetzt nicht unbedingt das vorherrschende Mindset. Genau. Andererseits kann man auch nicht sagen, das sind alles irgendwie gewissenlose Kapitalisten, überhaupt nicht unsere Erfahrung. Zum Beispiel haben wir als Verlötet ein Projekt gemacht mit einem Lötzinnhersteller, Stanul, und waren da die ganze Zeit extrem gut im Gespräch, ne? Und da merkt man eben auch, was das für ein Wert ist, wenn man im Mittelstand einfach die Menschen direkt ansprechen kann und die bringen ihre eigenen Werte mit, auch daran, wie das Unternehmen läuft und so. Ne? Und dementsprechend ist das einfach so unterschiedlich, wie die Unternehmen da halt sind. Und viele Firmen sehen durchaus auch, dass sie sich da strategische Vorteile erarbeiten können oder dass es vielleicht eben auch notwendig sein wird. Ne? Also zum Beispiel glaube ich schon, dass viele das kommen sehen, dass sich die Gesetze verschärfen werden, was Nachhaltigkeitsberichterstattung, Nachhaltigkeitsmaßnahmen. In Deutschland gab es gerade das Lieferkettengesetz, ne? Zum Beispiel. Das ist noch nicht das Ende der Entwicklung in der Regulierung in diesem Bereich. Und das sehen die Unternehmen ja auch kommen. Und viele versuchen dann schon auch, sich so einen strategischen Vorteil einfach zu erarbeiten, indem sie sich jetzt mit dem Thema befassen und versuchen dann so ein bisschen vorne dran zu sein. Aber letztendlich, glaube ich, liegt es halt an uns, dieses Umfeld zu gestalten als Gesellschaft. In Unternehmen, ja, weiß ich nicht, als Verbraucher denken wir immer, oder VerbraucherInnen denken wir immer, ja, okay, ich kann ja nichts richten, die Unternehmen müssen das in Ordnung bringen, aber letztendlich als Unternehmen hat man auch wieder so die eigenen Zwänge. Letztendlich liegt es an uns als Gesellschaft, wir müssen irgendwie unsere Einflussnahme oder unseren Einfluss da ausüben, das politische Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld zu gestalten, dass es einfach auch Sinn macht, verantwortungsvoll zu wirtschaften. Genau, da würde ich vielleicht noch kurz anbringen, das Thema Lieferkettengesetz ist ja immer noch aktiv. Und zwar macht die Initiative Lieferkettengesetz jetzt weiter. Es wird ja auf EU-Ebene gerade eine Gesetzgebung entworfen. Und da kann man jetzt gerade wieder eine Petition unterzeichnen, was ich allen gerne ans Herz legen würde, unter lieferkettengesetz.de.
Die packen wir dann auch in die Shownotes, damit sie alle finden.
Genau.
Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung. Also wenn es darum geht, inwieweit jetzt die Elektronikbranche da selbst Interesse hat oder aktiv ist. Also kurzer Kontext, auch ein schöner Erfolg aus dem ganzen Prototype-Fund-Förderung und aus dem Prototypen, den wir da gebaut haben, ist, dass daraus jetzt auch eine Kooperation entstanden ist in einem Projekt in der Nationalen Klimaschutzinitiative. Verlötet ist als assoziierter Partner dabei KIT, Fraunhofer IZM, AFB, eine Firma, die so refurbished IT herstellt oder Laptops und Geräte wieder aufbereitet und weiterverkauft, und Umwelttechnik BW, wo es eben darum geht, einen Aspekt, den wir eben bisher nicht in Fairtronics mit drin haben, einen Nachhaltigkeitsaspekt, eben CO2, Treibhausgase, auch für Elektronikkomponenten, IT-Komponenten auch zu analysieren, da Daten zu sammeln. Und da ist so der bisherige Eindruck, der sich mir aus dem Projekt erschließt, dass da durchaus Interesse da ist bei Elektronikherstellern und auch schon Initiativen da sind. Ein bisschen tiefer wollen wir da noch einsteigen in die Frage und sind auch gerade dabei, Umfragen bei Unternehmen zu machen, um das mal konkret herauszufinden. Ja, was gibt's denn schon und wo drückt vielleicht der Schuh? Was brauchen Unternehmen in dem Bereich noch, um sie da zu unterstützen? Wenn wir schon bei Werbung sind, würde ich da nämlich auch verweisen auf scope3transparent.de. Also falls irgendwie interessierte Unternehmen da zuhören, da ist die Umfrage verlinkt und da kann man sich dann da auch beteiligen.
Das kommt natürlich auch in die Shownotes dann. Ihr habt jetzt ja gerade, also Sebastian vorrangig, hat so über die Bedeutung sozusagen des gesellschaftlichen und politischen Umfelds gesprochen. Du, Andi, hast jetzt gerade auch nochmal so über freiwillige Initiativen gesprochen, aber uns würde auch noch interessieren, ob es denn aus eurer Sicht auch so ausreichend Watchdogs in Anführungszeichen gibt, die Elektronikbranche hinsichtlich so ihrer Nachhaltigkeitskriterien, sei es jetzt irgendwie ökologisch oder sozial, überwachen und die in dem Bereich vielleicht auch wirklich eine Handhabe überhaupt haben. Also die da irgendwie in irgendeiner Form Kontrolle ausüben können.
Ich glaube, Handhabe ist genau das Stichwort. Also ich würde mal provokant sagen, ja, Watch Dogs gibt's genug, weil die Probleme, die es gibt, die sind extrem gut dokumentiert. Es gibt seit Jahrzehnten gibt's viele NGOs, die unglaublich tolle Arbeit machen, teilweise investigativ vor Ort unter auch Risiken, ne? Da die Arbeitsbedingungen dokumentieren in den Fabriken oder den Rohstoffabbaugebieten. Es gibt auch viele NGOs, die Lobbyarbeit machen, zum Beispiel auch hier in Deutschland. Das ist, glaube ich, nicht der zentrale Punkt, der uns fehlt, sozusagen. Was fehlt, ist wie so oft, dass sich tatsächlich was tut. Also es kann ja jetzt auch nicht sein, dass es Watchdog gibt und die decken ein Problem nach dem anderen auf und dann wird hier und da punktuell mal irgendwas gefixt. Die können letztendlich die strukturellen Probleme auch nur zeigen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwie den einen Angriffspunkt gibt, wo man irgendwie sagen kann, okay, wenn wir hier jetzt mehr machen, mehr Lobbying, keine Ahnung, mehr Verbraucherinnenaufklärung, mehr Bildung, dass dann ändert sich was. Ich glaube, es ist einfach Teil von diesem Wandel, den wir eigentlich sowieso vor uns haben, ne? Wir müssen einfach unser Leben, also so jetzt zum Beispiel im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele, unser Leben als Menschheit so gestalten, dass es nachhaltig ist, dass wir unser Überleben dauerhaft sichern können, aber auch unser Wohlergehen dauerhaft sichern können. Das ist einfach ein Teil davon. Und das muss sich in allen gesellschaftlichen Strukturen zeigen, ob das jetzt in der Gesetzgebung ist, ob das in den gesellschaftlichen Werten ist. Und es ist einfach, glaube ich, das ganz große Paket. Letztendlich, aber natürlich gibt's auch Abkürzungen, hatte ich ja auch schon erwähnt. Und ich glaube, solange wir nicht da sind, dass wir uns irgendwie alle auf sowas einigen können und solange wir irgendwie in diesem Wirtschaftssystem sind, was es eben auch belohnt, wenn man, ja, weiß ich nicht, wenn man so Sachen nicht so genau nimmt, ne? Weil man sich dann wirtschaftliche Vorteile erarbeitet, wenn man jetzt, weiß ich nicht, eben nicht so auf ArbeitnehmerInnenrechte arbeitet, wenn man immer beim günstigsten Zulieferer einkauft und so weiter, ne? Solange, denke ich, brauchen wir einfach verbindliche Regeln. Also ich glaube, wir brauchen einfach Gesetze und das ist der schnellste Weg, um bestimmte Mindeststandards hinzubekommen.
Okay, jetzt mit der letzten Frage würden wir dann gerne nochmal eine goldene Zukunft aufmachen. Und zwar würde uns
aber
noch
fair. Ein
bisschen, genau, Gold, aber natürlich zertifiziertes Fairtrade goldene Zukunft. Und zwar wäre noch die Frage, wie würde denn aus eurer Sicht eben eine grüne, eine faire, eine sozialverträgliche Elektronikbranche aussehen? Und was, denkt ihr, sind eben die Dinge, die es braucht, um dann dieses Idealbild auch erreichen zu können?
Also harte Regulierung, haben wir jetzt schon gehört.
Naja, die harte Regulierung, die braucht man eben, solange man ein Idealbild nicht erreicht hat, glaube ich. Ne? Das wäre ja schön, wenn es einfach selbstverständlich wäre.
Ja, ich habe vielleicht noch ein paar Aspekte, die ich da ergänzen würde. Also einmal, ich muss bei dem Thema an einen guten Freund von mir denken, der sich regelmäßig bei mir persönlich entschuldigt, weil er sich ein neues Apple-Produkt gekauft hat.
Was fällt ihm ein?
Und also, aber mehr so als Bild dafür, ich glaube, es wollen irgendwie, viele wollen was tun, ja. Also gerade wenn wir an Verbraucherinnen und Verbraucher denken, also irgendwie, es ist schon irgendwie ein gewisses Bewusstsein da. Woran fehlt's? Ein Aspekt ist vielleicht aber auch irgendwie trotz allem eine gewisse Sichtbarkeit von dem Problem, also einfach weil das aufgrund der Komplexität, dass das irgendwie, es ist so weit weg, es ist halt nicht um die Ecke und dadurch irgendwie eine geringere Dringlichkeit. Das ist so ein Aspekt und ja, das ist auch das, woran wir ja auch mit Photronics arbeiten, irgendwie das Ganze irgendwie sichtbarer machen zu wollen, irgendwie mehr verstehbarer zu machen, irgendwie näher zu bringen und so, oder vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr erfahrbar zu machen. So, das ist irgendwie so ein Aspekt, woran ich denke, woran es auf jeden Fall noch fehlt und was noch mehr sein kann auf dem Weg dorthin. Und das andere ist, Verantwortung übernehmen, also auf den verschiedenen Ebenen. Ja.
Ich wollte noch mal nachfragen, weil du dieses Beispiel mit den Apple-Produkten finde ich eigentlich ganz interessant, weil es ja zum Beispiel mit dem Fairphone, ne, es gibt ja auch irgendwie ein Smartphone, was man sich dann alternativ kaufen könnte. Also es gibt ja inzwischen Alternativprodukte, ne? Also ihr habt die Maus vorgestellt, ihr habt den Lötzinn ja zum Beispiel, wenn man jetzt auf auch noch auf andere Ebene, nicht nur auf die so Endkonsumentenebene denkt. Und mich würde interessieren, was haltet ihr so von diesem Faktor Schönheit, also so Designfragen? Welche Rolle spielt das aus eurer Sicht? Also weil mein Eindruck ist, dass natürlich so diese Tech-Riesen und diese etablierten Unternehmen irgendwie einen krassen Marktvorteil dadurch haben, dass sie halt super viel Ressourcen in so Designfragen und diesen ganzen Aspekt auch so in Schönheit eines Produkts stecken können und dass so Initiativen, die dann mehr auf Nachhaltigkeit setzen, ihre Ressourcen halt in die Nachhaltigkeit des Produkts stecken und dann bleibt vielleicht am Ende nicht mehr so viel übrig für das Design. Also spielt das aus eurer Sicht eine Rolle oder was wäre so ein Umgang damit oder ist das einfach nur so eine Beobachtung, die nicht trägt?
Ja, das ist ja schon irgendwie so ein strukturelles Problem der Wirtschaft, dass der Konsum ganz stark durch Werbung und Marketing getrieben wird einfach. Ne? Also wie viele von den Dingen, die wir so kaufen im Durchschnitt, hätten wir denn gekauft, wenn wir nicht irgendwo eine Werbung dafür gesehen hätten oder wenn uns irgendwie auf irgendeine mehr oder weniger subtile Weise schmackhaft gemacht worden wäre, dass das was ist, was wir unbedingt haben müssen. Das ist sicherlich ein Aspekt und das natürlich ist nachhaltige Wirtschaft automatisch auch noch in dem Nachteil, dass sie ja eigentlich erstmal vermitteln muss, dass man sich nach Möglichkeit bitte nichts kaufen soll. Also Fairphone hat jetzt inzwischen vier Smartphone-Modelle rausgebracht. Aber Fairphone kann nicht glaubhafterweise seinen KundInnen sagen, hier guck mal unser neues Fairphone, kauf das doch mal, wenn die schon eins haben. Ja. Fairphone sagt ja auch, okay, wir versuchen unsere Hardware so lange wie möglich zu supporten, damit die Leute sich eben kein neues kaufen. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als bei Apple, die eigentlich bei jedem Modell gern wieder die Leute Schlange stehen sehen möchten. Das ist doch irgendwie intrinsisch in dieser Wachstumslogik, oder? Also immer mehr verkaufen müssen. Eigentlich brauchen wir ja die Logik von immer weniger verkaufen müssen.
Weil die ja, genau, aber das werden. Würde ich halt noch eigentlich ja unterscheiden von, also quasi von der Qualität des Produkts, wenn man so möchte, ne? Also dass ein iPhone irgendwie andere ästhetische vielleicht Ansprüche bedient als ein Fairphone, ist ja vielleicht eine Komponente davon oder dass dann halt irgendwie vielleicht Kameras besser sind oder anders sind, sagen wir es vielleicht so. Also ich glaube, das ist ja was man, also diesen Vorsprung, den es jetzt ja gibt, der wird ja auch schwer durch Regulierung irgendwie, das wird ja schwer auszugleichen sein. Und da finde ich es halt interessant, was du jetzt angesprochen hattest, Sebastian, dass der dann eigentlich einen Umbau des ganzen Wirtschaftssystems braucht und nicht nur eine Regulierung der bestehenden Strukturen.
Ja, ich bin mir halt immer sehr unsicher, ob man wirklich alles auf einmal haben kann. Aber jetzt nochmal zum Thema Design. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da auch einfach, stecke ich da zu tief drin in diesem Ökosumpf oder so. Ich finde jetzt ein Fairphone vom Design her nicht unbedingt weniger ansprechend als ein iPhone. Und für mich als Nerd hat ein Fairphone ein paar riesengroße handfeste Vorteile. Ich kann das einfach routen, ich kann da alternative Betriebssysteme drauf installieren, ich kann ohne Werkzeug den Bildschirm oder den Akku tauschen. Das ist ein viel höherwertiges Produkt als ein iPhone aus meiner Sicht. Ja, das sind jetzt nicht die Attribute, die Apple sagt, die wichtig an einem Smartphone wären. Aber wir müssen ja auch nicht irgendwie aus der Werbung entnehmen, auf welche Attribute, also wie viel Megapixel brauche ich denn in meine Handykamera? Bloß weil halt Apple sagt, okay, wir müssen jetzt diese Attribute an einem Produkt pushen, muss ich das ja nicht kaufen als Verbraucher.
Ja, finde ich nochmal einen wichtigen Punkt.
Ich würde gerne eine Gegenrede starten. Nee, also einfach nur den Aspekt beleuchten. Also ich glaube, grundsätzlich muss es kein Widerspruch sein. Also als ein Beispiel wieder Prototype Fund, sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr gut für uns war diese Unterstützung, die wir bekommen haben von Simply Secure, was die Usability angeht für das Produkt, was wir abgeliefert haben. Und auch so, ich glaube schon, dass es ein Problem sein kann, dass so in der Welt der alternativen Produkte, sei es Software, sei es aber auch dann irgendwie Elektronik, Hardware, wenn dann irgendwie die Usability und die Schönheit eines Produkts irgendwie zu kurz kommt. Ja. Und so in einer idealen Welt ist es natürlich, hätte ich gern ein Produkt, was irgendwie leicht bedienbar ist, was irgendwie schick ist, aber wo ich auch gleichzeitig mir sicher sein kann, da wurden jetzt sonst nicht die Rohstoffe unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut, ja. Das wäre schon das Ziel. Ja, und vielleicht auch eins, was ich jetzt nicht und was auch dann so langlebig ist, dass ich es nicht irgendwie alle halbe Jahr wieder ersetzen muss. Das ist dann vielleicht wieder der andere Aspekt, den Sebastian angesprochen hatte. Ja. Aber es muss kein Widerspruch sein aus meiner Sicht.
Hier sind schon viele, viele verschiedene Aspekte und Ideen für die ideale Welt der Elektronik. Kann man wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal vertieft drin einsteigen. Okay, aber ich finde, das war doch nochmal ein schöner, runder und vielfältiger Abschluss für unser Gespräch. Und genau, dann möchten wir euch ganz herzlich danken, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, in den Podcast zu kommen und so viele Dinge mit uns geteilt habt. Das war sehr interessant. Und genau, für Fairtronix und auch für Verlötet wünschen wir euch natürlich für die Zukunft weiterhin alles Gute. Und für interessierte HörerInnen gibt es dann ein paar Links in den Shownotes, dann können Sie sich das auch nochmal alles ein bisschen genauer anschauen, wenn Sie wollen. Also vielen Dank, Andi, und vielen Dank, Sebastian.
Ja, Dankeschön.
Jawohl, sehr gerne. Danke.
Wenn ihr noch mehr über Fairtronix und Fairlötet erfahren möchtet, empfehlen wir euch wie immer einen Blick in unsere Shownotes und hoffen, die Folge hat euch wieder gefallen und dass wir uns in der nächsten Episode 4 wiederhören.